Mein Name ist Georg Redlhammer. Das ist der Denkraum. Ein Ort für Fragen, die nicht in Schlagzeilen passen. Ein Ort für Gedanken, die nicht sofort eine Antwort brauchen. Und ein Ort für Themen, die uns längst prägen, noch bevor wir sie wirklich verstanden haben. Heute geht es um die Macht der Bilder. Manchmal frage ich mich, ob wir die Macht der Bilder eigentlich unterschätzen. Nicht erst heute, schon immer. Denn Bilder zeigen nicht nur die Welt. Sie prägen auch, wie wir sie sehen. Sie schaffen Nähe oder Distanz, Ehrfurcht oder Vertrauen. Sie können beruhigen, verführen, ordnen oder überwältigen. Und oft wirken sie schneller als jeder Gedanke. Vielleicht beginnt genau dort ihre Macht. Nicht erst im Fernsehen, nicht erst auf Instagram, nicht erst mit künstlicher Intelligenz, sondern viel früher. Dort, wo Menschen begonnen haben, Macht sichtbar zu machen. In großen Bauwerken, in Monumenten, in Kirchenräumen, in Fresken, in Herrscherbildern. Jede Epoche hat ihre Bilder. Und diese Bilder waren nie nur Dekoration. Sie waren Ausdruck von Ordnung, von Anspruch, von Wahrheit oder zumindest von dem, was als Wahrheit erscheinen sollte. Jede Zeit hat sich in ihren Bildern selbst erzählt und vielleicht auch selbst beruhigt. Mal in Stein, mal in Farbe, mal in Fotografien, später im Film, im Fernsehen und in den sozialen Medien. Und heute in einer neuen Form, die noch einmal alles verschiebt. Denn neu ist nicht, dass Bilder täuschen können. Neu ist, dass sie Wirklichkeit inzwischen nicht mehr nur abbilden, auswählen oder verzerren. Sie können sie erzeugen, synthetisch, glaubwürdig, massenhaft. Und damit beginnt eine neue Frage. Nicht nur, was wir sehen, sondern woran wir überhaupt noch glauben können. Darüber möchte ich heute nachdenken, über die Geschichte der Bilder, über ihre Macht und über den Moment, in dem das Sichtbare selbst unsicher wird. Jetzt reisen wir in die Geschichte mit mir und meiner digitalen Begleiterin. Folgende Situation. Du kennst das Schwarz-Weiß-Bild der Arbeiter auf der Baustelle des Empire State Building. Eine ikonische Fotografie. Wenn wir uns so eine historische Fotografie ansehen, gibt es diese tief verwurzelte Erwartung von einer unumstößlichen Realität. Wir kennen vielleicht sogar die Namen, auch ihre Geschichten der Männer und wie das Bild entstanden ist.
Mhm, ja, das stimmt. Man geht einfach davon aus, das ist echt.
Genau. Es fühlt sich fast an wie ein physikalisches Gesetz, oder? Da saßen Menschen, die Linse der Kamera hat das Licht eingefangen und das Ergebnis ist ein binärer Beweis, eine Momentaufnahme aus dem echten Leben. Da oder nicht da. Passiert oder eben nicht passiert.
Richtig, man betrachtet es als einen direkten, mechanischen Abdruck der Geschichte. Quasi ein Zeuge, der gar nicht lügen kann.
Und das ist ja auch unglaublich beruhigend für uns. Wir mögen es, wenn die Welt greifbar ist, wenn wir unseren eigenen Augen vertrauen können. Meine liebe KI-Avatarin und ich werden diese fundamentale Gewissheit aber heute fundamental demontieren.
Absolut. Wir haben heute einen ziemlich faszinierenden Quellenstapel vor uns.
So ist es. Wir haben historische Abhandlungen über römische Herrscherporträts, dann den brandneuen Reuters Digital News Report 2025, eine krasse PINAS-Studie über KI-generierte Gesichter und das wird später wichtig, hochtechnische Richtlinien des NIST und der C2PA-Initiative.
Es ist im Grunde eine Reise durch die diagnostische Grauzone unserer Realität.
Ganz genau. Unsere Mission heute ist es, eine einzige, ziemlich gefährliche Idee durch die Geschichte zu verfolgen. Wir schauen uns an, wie exakt derselbe psychologische Trick, den römische Kaiser nutzten, heute von Algorithmen und Influencern als Waffe eingesetzt wird. Und wie wir versuchen, die Wahrheit zu retten.
Die Werkzeuge haben sich zwar radikal verändert, aber die Schwachstellen in unserer menschlichen Wahrnehmung, die sind erschreckend konstant geblieben.
Das hat mich beim Lesen auch überrascht. Wenn du heute durch deinen Feed auf Instagram oder Facebook scrollst, denkst du ja, Manipulation ist so ein modernes Photoshop- oder KI-Ding. Das ist ein Phänomen unserer Zeit. Falsch gedacht. Aber lass uns mal ganz an den Anfang gehen. Wann hat das eigentlich angefangen?
Da müssen wir tatsächlich über Julius Caesar reden.
Genau. Er war der allererste lebende Römer, der sein eigenes Porträt auf Münzen prägen ließ. Wenn man mal darüber nachdenkt, das war eigentlich der erste virale Post der Menschheitsgeschichte.
Das ist ein extrem passender Vergleich. Man muss sich ja die Infrastruktur damals vorstellen. Es gab keine Zeitungen, kein Internet, null Bildschirme. Wie erreichst du also Millionen von Menschen in so einem riesigen Reich?
Wahrscheinlich mit dem einzigen, was wirklich jeder in der Tasche hatte.
Richtig, das Geld. Das Medium ging buchstäblich durch jede Hand. Wer die Silberprägung kontrollierte, kontrollierte sozusagen die Wahrheit. Du kaufst auf dem Markt in Gallien ein Brot und zack, du siehst Caesars Gesicht.
Ständige, subtile Präsenz. Das war schon eine geniale Idee. Aber der wahre Meister von diesem System, da kam er erst kurz danach. Sein Adoptivsohn, Kaiser Augustus. Er hat das Konzept genommen und quasi das erste große Rebranding der Geschichte hingelegt.
Ja, und um das zu verstehen, müssen wir uns kurz den Kontrast ansehen. Vor Caesar und Augustus schätzten die Eliten den sogenannten veristischen Stil, also von Verus wahr.
Das heißt, die Abbildungen und Statuen wurden nicht geschönt. Sie wurden extrem realistisch dargestellt, oder?
Ganz genau. Jede tiefe Falte, eine Halbglatze, Narben, das wurde alles akribisch in Marmor gemeißelt. Für einen römischen Senator war das kein Makel. Es war der Beweis für Lebensleistung. Ich habe Jahrzehnte gedient, ich habe Erfahrung.
Und Augustus ändert das dann komplett. Er orientiert sich plötzlich an diesem makellosen, göttlichen Idealbild der Griechen. Aber wie hat er das logistisch gemacht? Er konnte ja nicht einfach ein Selfie mit Filter hochladen.
Er schuf einen Masterprototyp seines Gesichtes. Ein hochgradig idealisiertes Design. Ruhig, autoritär und völlig zeitlos. Dieser Prototyp wurde in Rom entworfen und dann als Modell an Werkstätten im ganzen Reich verschickt.
Unfassbar. Egal ob in Spanien oder Ägypten, die haben alle genau dieses eine freigegebene Gesicht kopiert. Message Control des eigenen Abbilds.
Exakt. Und das Erstaunlichste aus unseren Quellen, während seiner über 50-jährigen Herrschaft ist Augustus auf diesen Porträts keinen einzigen Tag gealtert.
Augustus hielt die Zeit an. Er war immer der Heldenhafte, der Gottähnliche. Er hatte also im Grunde einen permanenten Instagram-Filter über seinem Gesicht, ein halbes Jahrhundert lang. Die Menschen kannten ihn nur als ewig jungen Halbgott. Und je nach Zielgruppe trug die Statue einmal eine Toga für Augustus als Politiker oder eine Rüstung für Augustus als Heerführer.
Das ist zielgruppengenaue Ausspielung von Inhalten lange vor Algorithmen. Und dieses System der Bildkontrolle funktionierte auch als Waffe. Denken wir mal an die Damnatio Memoria, also die Verdammung des Andenkens.
Die Verdammung des Andenkens. Es sollte sich niemand mehr an die Person erinnern. Das war bei Kaiser Nero, oder?
Genau. Wenn jemand in Ungnade fiel, beschloss der Senat, ihn aus der Geschichte zu tilgen. Statuen wurden zerschlagen, sein Gesicht mit Meißeln von den Münzen gekratzt.
Das ist ja im Grunde Cancel Culture in der physischsten Form überhaupt. Antikes Deplatforming. Man entzieht ihm die Plattform und löscht ihn aus dem visuellen Feed der Gesellschaft.
Ja. Wer das Medium kontrolliert, kontrolliert die Realität. Aber Augustus hatte eben dieses Monopol. Heute ist das komplett anders.
Ja, aber kurz noch zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Unter Stalin wurden Fotografien so bearbeitet, dass auf einmal unliebsame Gesellen aus Bildern mit ihm verschwanden. Was passiert aber, wenn dieses Monopol der Macht über das Bild in Milliarden kleine Stücke zerspringt? Und genau da sind wir ja im Jahr 2025.
Und das führt uns zu einer massiven Verschiebung, die wir in den Daten des Reuters Digital News Reports 2025 sehen. Die traditionellen Gatekeeper verlieren dramatisch an Einfluss.
Die Zahlen sind echt heftig. Die Nutzung von Print und klassischem TV stürzt weiter ab. Die Quelle des Fernsehberichtes, der in Echtzeit oder zeitversetzt Momente der Geschichte, der Zeit im Bild festhält und verbreitet, verlieren Relevanz. Stattdessen übernehmen soziale Netzwerke, und zwar fast ausschließlich videobasierte Plattformen wie Instagram, TikTok oder YouTube.
Mhm. In vielen asiatischen und afrikanischen Ländern gibt die Mehrheit der Menschen explizit an, dass sie Nachrichten lieber schauen wollen, als sie zu lesen.
Mit dieser Fragmentierung ändert sich auch komplett, wem die Leute zuhören. Die großen Institutionen wie ORF, ZDF, ARD treten in den Hintergrund und die Einzelperson, der Influencer, übernimmt.
Ja, das Publikum zersplittert.
Das fand ich so spannend. Es geht nicht mehr um CNN, es geht nicht mehr um ORF, ZDF, ARD oder BBC. Es geht um Gesichter. In den USA konsumiert laut den Daten ein Fünftel der Befragten regelmäßig Nachrichten über Joe Rogan. Und in Frankreich erreicht ein junger Creator namens Hugo de Crypt einfach mal 22% der unter 35-Jährigen.
Eine unglaubliche Reichweite für Einzelpersonen. Und wir beobachten in dem Report auch, wie sich diese Räume ideologisch verändern.
Richtig. Das wird bei der Plattform X, vormals Twitter, von Elon Musk extrem deutlich erwähnt.
Genau. Die Reuters-Forscher haben hier ganz neutral und rein datenbasiert festgehalten, dass es seit dem Besitzerwechsel eine demografische Verschiebung gibt. Es sammeln sich dort vermehrt politisch rechte Nutzer, während progressive Nutzer eher abwandern.
An dieser Stelle ist wichtig zu erwähnen, wir geben auch nur wieder, was die Forscher gemessen haben, ohne das irgendwie zu werten. Es zeigt einfach, wie sehr sich das Publikum in spezifische Ökosysteme aufteilt.
Es entstehen isolierte visuelle Blasen, ja.
Aber da gibt es eine Sache in den Reuters-Daten, da bin ich echt drüber gestolpert. Ein massiver Widerspruch.
Was meinst du genau?
Naja, wir sehen diese globale Flucht der Zuschauer hin zu Influencern, zu Einzelpersonen auf TikTok. Aber im selben Bericht steht, dass 58% der Befragten enorme Angst davor haben, was im Netz eigentlich wahr oder falsch ist.
Mhm.
Warum wenden sich Millionen von Menschen jeden Tag genau den Quellen zu, denen sie eigentlich am meisten misstrauen?
Weil das rational unlogisch, aber psychologisch unausweichlich ist. Wir sind evolutionär einfach nicht darauf programmiert, einem abstrakten Text zu vertrauen. Wir sind darauf programmiert, Gesichtern zu vertrauen.
Ja, krass. Also, das limbische System springt an.
Genau. Wenn ein Creator direkt in die Kameralinse schaut, erzeugt das eine parasoziale Beziehung. Es fühlt sich an wie ein Gespräch am Küchentisch. Wir spüren emotionale Nähe, selbst wenn unser Verstand warnt, dass das Manipulation sein könnte. Wie bei der Augustusmünze schlägt das charismatische Gesicht die abstrakte Realität.
Das ist faszinierend und irgendwie beängstigend. Denn wenn wir uns von einem echten menschlichen Gesicht schon so leicht einlullen lassen, was passiert dann, wenn das Gesicht auf dem Bildschirm gar keinen echten Menschen mehr zeigt?
Dann betreten wir das Feld, in dem Technologie unsere Biologie aktiv überlistet.
Lass uns über diese krasse PNAS-Studie sprechen. Es ging um KI-generierte Gesichter. Genauer gesagt, um Bilder von sogenannten GANs. Die Forscher haben Probanden, echte Fotos und KI-Gesichter gezeigt.
Und das Ergebnis war ziemlich niederschmetternd.
Ja, die Probanden konnten nur in 48,2% der Fälle richtig erraten, ob das Gesicht echt war.
Das ist statistisch gesehen schlechter, als wenn sie einfach eine Münze geworfen hätten.
Exakt. Wir haben dieses Uncanny Valley, dieses unheimliche Tal, in dem KI-Dinge noch gruselig künstlich wirken, offiziell hinter uns gelassen. Aber wie schafft die Maschine das, diese GANs? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das Prinzip hinter einem Generative Adversarial Network, also einem GAN, ist genial. Es sind zwei KIs, die gegeneinander antreten. Stell dir vor, du hast einen Kunstfälscher und einen Polizeiermittler.
Okay, der Fälscher und der Detektiv.
Richtig. Der Generator, der Fälscher, probiert ein Gesicht zu erschaffen. Der Diskriminator, der Detektiv, kennt Millionen echte Fotos und sagt, nein, die Schatten stimmen nicht, Fälschung. Der Fälscher lernt daraus, ändert die Pixel und probiert es nochmal.
Und das machen die Millionen Mal in Sekundenbruchteilen.
Genau. Das Training endet erst, wenn der Detektiv den Unterschied zur echten Welt nicht mehr erkennen kann.
Schon faszinierend. Die KI bringt sich selbst bei, wie sie unsere Wahrnehmungsfilter knackt. Die Studie zeigt auch, dass weiße Gesichter am schwersten als KI entlarvt werden können. Wahrscheinlich, weil sie in den Trainingsdaten von Style Gene 2 so überrepräsentiert sind.
Der Fälscher hatte da einfach das meiste Übungsmaterial. Und dass das alles keine Theorie mehr ist, zeigt eine Anekdote aus dem Reuters-Report über die Schweizer Zeitung 20 Minuten.
Ah ja, diese Geschichte ist heftig.
Die haben tatsächlich heimlich KI-generierte Gesichter für Lesertestimonials genutzt. Fake-Menschen, um der Zeitung Authentizität zu verleihen. Kein Wunder, dass die Leser komplett misstrauisch werden.
Aber das Verrückteste an der PNRS-Studie kommt erst noch. Ein Ergebnis hat mich echt sprachlos gemacht. Die Probanden haben die Fälschungen nicht nur nicht erkannt, sie haben die Gesichter systematisch als vertrauenswürdiger eingestuft als die echten Menschen.
Ja, das ist der faszinierendste Aspekt der Studie.
Warum, um alles in der Welt, vertrauen wir einem Algorithmus mehr als unserer eigenen Spezies?
Weil der Algorithmus uns den perfekten Durchschnitt liefert. Die KI rechnet alle extremen Merkmale aus Millionen von Gesichtern heraus. Sie erschafft hochgradig symmetrische Gesichter und für unser Steinzeitgehirn bedeutet Symmetrie, Gesundheit, Sicherheit, gute Gene.
Das ist ja im Grunde wie bei Fast Food, oder? Die Industrie weiß, dass wir auf Fett und Zucker programmiert sind, also designen sie Snacks, die diesen biologischen Schalter maximal triggern.
Eine super Metapher.
Die KI macht jetzt genau dasselbe mit Gesichtern. Visuelles Junkfood, so perfekt auf unsere Instinkte abgestimmt, dass unser Verstand gar keine Chance hat.
Und genau an diesem Punkt entsteht das, was Fachleute als Liar's Dividend bezeichnen, die Dividende des Lügners. Das ist eigentlich die allergrößte Gefahr.
Erklär das mal genauer, diese Dividende des Lügners.
Wir reden oft darüber, dass Menschen Deepfakes glauben, aber der Liar's Dividend ist der umgekehrte Effekt. Stell dir vor, ein Politiker wird heimlich beim Schmiergeld annehmen gefilmt. Das Video ist 100% echt. Früher war seine Karriere vorbei.
Und heute?
Heute, in einer Welt, wo jeder weiß, wie gut KIs sind, sagt er einfach, das bin ich nicht. Das ist ein Deepfake meiner Gegner.
Wow, weil die Leute wissen, wie gut die Technik ist, fangen sie an zu denken, der bloße Umstand, dass es Fälschungen gibt, entwertet jeden echten Beweis.
Genau. Das absolute Ende der objektiven Wahrheit. Wenn alles Fake sein kann, können wir das Problem durch genaueres Hinsehen nicht mehr lösen. Unsere Biologie versagt.
Wir brauchen also ein digitales Immunsystem. Und das bringt uns zu unserer letzten Quelle für diesen Deep Dive. Den Richtlinien des NIST und der C2PI-Initiative.
Die haben nämlich erkannt, dass es völlig sinnlos ist, Detektoren für Deepfakes zu bauen.
Ein reines Katz-und-Maus-Spiel. Sobald du einen Detektor hast, nutzt der nächste Programmierer den als neuen Diskriminator in seinem Gen-Training.
Genau so ist es. Die C2PA, also die Coalition for Content, Provenance and Authenticity, ändert die Regeln. Statt nach Fakes zu suchen, wollen sie kryptografisch beweisen, dass etwas echt ist. Content Transparency.
Es geht um Provenienz, die Herkunft. Sie wollen an jedes Foto, das eine Kamera macht, sogenannte Content Credentials hängen. Ich stelle mir das so vor wie ein digitales Fahrtenbuch.
Exakt. Eine transparente Lieferkette. Da steht dann, mit einem iPhone aufgenommen, in Photoshop bearbeitet, aber keine KI genutzt.
Da muss ich aber kurz reingrätschen. Wenn das nur Metadaten sind, also Code an der Datei, was hindert einen Betrüger daran, einfach einen Screenshot von einem KI-Bild zu machen?
Das gute alte Screenshot-Problem.
Ja, beim Screenshot sind doch alle Metadaten weg. Wie soll dieser Standard das überleben?
Das war jahrelang die Achillesferse. Aber die C2PA fordert durable, also dauerhafte Content Credentials. Sie kombinieren dafür Hardbinding mit Softbinding.
Okay, das müssen wir jetzt aufdröseln. Ich gebe zu, es wird jetzt etwas technisch. Hardbinding sind die Metadaten.
Richtig. Das wird mit kryptografischen Hashes an die Pixel gekoppelt. Wie ein digitales Wachssiegel auf einem Brief. Ändert jemand auch nur einen Pixel, zerspringt das Siegel und der Computer sieht, dass manipuliert wurde.
Okay, das schützt vor Veränderung. Aber mein Screenshot-Problem ist ja noch nicht gelöst. Ich fotografiere das Bild ja nur neu ab, ohne das Wachssiegel mitzunehmen.
Dafür gibt es das Softbinding. Das sind unsichtbare digitale Wasserzeichen, die direkt in die Pixel des Bildes eingewoben werden. Ein feines Rauschen, das das menschliche Auge nicht sieht, aber der Algorithmus schon.
Ah, das heißt, selbst wenn ich einen Screenshot mache oder das Bild durch WhatsApp schicke,
bleibt das Muster erhalten. Und wenn das Bild dann auf einer Plattform hochgeladen wird, erkennt der Server das Wasserzeichen, greift auf eine Cloud zu und stellt das originale CCPA-Manifest wieder her. Das Fahrtenbuch ist wieder da.
Das ist genial, aber auch sehr kompliziert. Der vielleicht einzige Versuch, wieder eine überprüfbare Kette des Vertrauens aufzubauen. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten auf all das, was wir heute durchgenommen haben. Wahnsinn eigentlich.
Ja, es ist eine gewaltige Entwicklung.
Wir sind im antiken Rom gestartet. Kaiser Augustus und sein dauerhafter Marmor-Instagram-Filter zur Kontrolle des Weltreiches. Dann die fragmentierte Medienlandschaft 2025, wo wir Influencern mehr trauen als Institutionen.
Wir haben gesehen, wie KI unsere Schwäche für perfekte Gesichter ausnutzt und die Dividende des Lügners erzeugt.
Und am Ende unseren technologischen Schutzschild in Form von kryptografischen Wachssiegeln und Wasserzeichen. Die Lektion ist doch eigentlich, die Macht der Bilder ist exakt gleich geblieben. Nur die Waffen sind mächtiger geworden.
Deswegen ist das Verständnis für diese Mechanismen der einzige Weg, um sich intellektuelle Unabhängigkeit zu bewahren.
Aber ich möchte dir noch einen provokanten Gedanken mitgeben, der sich direkt aus dieser C2PA-Technologie ergibt.
Da bin ich jetzt gespannt.
Stell dir vor, diese unlöschbaren Herkunftsnachweise, diese Wasserzeichen, werden überall Standard. Jedes Smartphone brennt eine Signatur in jedes Foto, wann, wo, welches Gerät. Wenn das passiert, was wird dann eigentlich aus unserer Anonymität?
Mhm, ein sehr guter Punkt.
Werkzeuge, die uns eigentlich vor Deepfakes schützen sollten, könnten von repressiven Regimen genutzt werden, um Whistleblower oder Systemkritiker auf Demos lückenlos zu verfolgen. Landen wir am Ende mit unserer besten Technologie genau wieder dort, wo wir bei Kaiser Augustus angefangen haben? Bei der absoluten Kontrolle durch die Mächtigen? Oder sind wir bereits dort? Wir denken gleich weiter. Bleib neugierig. Wenn wir über die Macht der Bilder sprechen, sollten wir nicht so tun, als hätte das alles erst mit künstlicher Intelligenz begonnen. Die Geschichte ist älter. Schon in der Antike war das Bild nicht bloß Darstellung, sondern Herrschaftstechnik. Julius Caesar verstand, dass Macht auch visuell organisiert wird. Sein Gesicht auf Münzen war mehr als ein Porträt, es war ständige Präsenz. Und Augustus wird daraus ein System. Das Bild zeigt nicht einfach den Herrscher. Es erzeugt eine Vorstellung von Herrschaft. Und genau das gilt bis heute. Bilder bilden Macht nicht nur ab, sie stabilisieren sie. Sie schaffen Sichtbarkeit, Wiedererkennbarkeit und Zustimmung. Wer Bilder kontrolliert, kontrolliert oft auch Erinnerung. Der Unterschied zur Gegenwart liegt deshalb nicht darin, dass Bilder früher ehrlich und heute manipuliert wären. Manipulation ist alt. Neu ist, wie Bilder verteilt werden und wer sie kontrolliert. Früher lag diese Macht oft bei wenigen Institutionen. Heute ist diese Ordnung zerbrochen. Soziale Plattformen bestimmen immer stärker, was gesehen wird und was nicht. Und damit verändert sich auch, wem wir glauben. Nicht mehr nur Institutionen, sondern Gesichtern, Einzelpersonen, Creatoren. Das Persönliche wirkt oft stärker als das Institutionelle. Und genau hier beginnt der eigentliche Bruch unserer Zeit. Denn was passiert, wenn das Gesicht selbst nicht mehr echt ist? Künstliche Gesichter sind inzwischen so überzeugend, dass viele Menschen sie nicht mehr zuverlässig von realen unterscheiden können. Mehr noch, sie können sogar vertrauenswürdiger wirken als echte Gesichter. Das Bild zeigt also nicht mehr nur Wirklichkeit, es erzeugt eine plausible Wirklichkeit. Und damit entsteht ein noch tieferes Problem. Die Gefahr liegt nicht nur darin, dass Menschen auf Fälschungen hereinfallen. Die größere Gefahr ist, dass perfekte Fälschungen auch das Echte beschädigen. Wenn jedes Bild potenziell künstlich sein könnte, verliert nicht nur das Falsche seine Grenze, dann verliert auch das Wahre seine Selbstverständlichkeit. Die technische Antwort darauf lautet Herkunftssicherung, Content Credentials, Wasserzeichen, kryptografische Nachweise. Nicht mehr das Bild selbst soll uns sagen, ob es wahr ist, sondern seine überprüfbare Herkunft. Das klingt sinnvoll, aber auch hier bleibt eine offene Frage. Wer kontrolliert diese neue Infrastruktur des Vertrauens? Wer darf Authentizität zertifizieren? Und was passiert, wenn aus Schutz Kontrolle wird? Und damit schließt sich ein merkwürdiger historischer Kreis. Wir beginnen bei Herrschern, die Bilder kontrollieren, um Ordnung zu sichern. Und wir enden womöglich bei digitalen Systemen, die Bilder zertifizieren, um Wahrheit zu schützen und dabei zugleich neue Formen der Nachverfolgung und Kontrolle ermöglichen. Die Werkzeuge ändern sich. Die Grundfrage bleibt: Wer hat die Macht über das Sichtbare? Und was macht diese Macht mit unserem Verhältnis zur Wirklichkeit? Was übersehen wir also? Die Technik oder uns selbst? Vielleicht beginnt dort die eigentliche Antwort. Nicht beim Bild allein, sondern bei unserer Fähigkeit, trotz aller Bilder weiterzudenken.